Mohammed starb 632. Er wurde 62 Jahre alt. Buddha starb 189 vor Christus. Er wurde 80 Jahre alt. Und sogar Mose, der dem Volk Israel Gottes Gesetz brachte, wurde 120 Jahre alt, starb und sein Grab wurde niemals gefunden. Und Jesus, unser Herr, ist auferstanden. Versteht ihr, was es die beste Nachricht der Welt ist? Es gibt keine Religion, keine Philosophie, die eine solche Hoffnung hat wie wir. Und das haut mich um, muss ich ehrlich sagen. Ja, unser Herr ist auferstanden.
Der Herr ist auferstanden. Es muss sein. Und es muss eigentlich auch nochmal sein, aber wir machen es nachher nochmal. Und ihr dürft euch und alle um euch rum immer wieder an diese Hoffnung erinnern. Es ist die größte, die stärkste, die einzige Hoffnung, die wir haben. Und ich finde, wir können das an Ostern nicht oft genug sagen. Und wir können Ostern im Laufe des Jahres nicht oft genug passieren lassen. Dass wir uns selbst an diese Hoffnung erinnern. Ich habe euch und uns einen Text aus 1. Korinther 15 mitgebracht. Einer der ältesten Ostertexte, weil da Paulus über die Auferstehung schreibt. Und da fängt er an, es klingt so ein bisschen, als würde er das Abendmahl einsetzen. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Karfreitag. Und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Petrus und von den Zwölfen. Und es ist passiert. So, und dann kommt eine Passage, da setzt sich Paulus mit dieser Frage auseinander. Naja, wie ist denn das, wenn er das vielleicht doch gar nicht so wörtlich gemeint ist? Und werden wir dann auferstehen oder werden wir es vielleicht gar nicht? So, und es gipfelt darin, dass er sagt, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch unser Glaube vergeblich. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Mensch der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie alle in Adam sterben, so werden sie in Christus allein lebendig gemacht. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Danach das Ende, wenn das Reich Gott dem Vater übergeben wird. Nachdem er alle Herrschaft und alle Gewalt und alle Macht vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, dem er alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst ihm untertan sein. Dem er alles unterworfen hat, damit Gott alles ist in allem. Der Herr ist auferstanden. Das hallt doch fast schon trotzig in den Ostermorgen, oder? Jedes Jahr. Und ich denke mir, eigentlich müsste man da ein Aber davor setzen, vor diesen Ostergruß. Aber der Herr ist auferstanden. Und eben diesem unausgesprochenen Aber, indem ich denke, das spürt man diesem Ostergruß immer ab. Dem möchte ich heute Morgen ein bisschen nachfüllen. An Palmsonntag habe ich ja versucht, unseren Blick ein bisschen auf die Erwartungen zu lenken, die wir an Jesus haben. Und habe gesagt, wir kommen alle mit Erwartungen. Ausgesprochene oder unausgesprochene, laut oder leise gedachte oder manchmal auch nur gefühlte, aber wir kommen alle mit Erwartungen. Und an Karfreitag habe ich den Blick auf unsere Verletzungen gelenkt. Und habe gesagt, wir haben auch alle Verletzungen, mit denen wir zu Gott kommen sollten. Aber heute ist Ostermorgen. Und an Ostermorgen geht es nicht um Erwartungen und es geht auch nicht um Verletzungen. Sondern es geht im Kern, würde ich sagen, um Hoffnung. Um eine echte, um die einzige Hoffnung, die wir haben dürfen. Und wisst ihr was? Wir hoffen alle auf was. Auch da wäre ich zumindest wieder der Meinung, dass ich uns überführen kann, dass wir alle auf etwas hoffen. Ich weiß nicht, worauf du hoffst. Vielleicht hoffst du ja auf einen schönen Frühling und auf einen Ostersonntag mit einer schönen Ostersonne. Dann hattest du heute Morgen, glaube ich, schon mal Erfolg. Vielleicht hoffst du auf einen guten Semesterstart, falls gerade Semesterferien noch sind. Weiß ich gar nicht. Kommt wahrscheinlich auf die, ja? Okay, eine Woche noch. Oder du hoffst auf eine Gehaltserhöhung, vielleicht so zum 1. Juli endlich. Oder du hoffst auf eine kurze Predigt, da muss ich dich enttäuschen. Oder du hoffst auf den großen Durchbruch. Oder vielleicht auf den kleinen. Oder zumindest auf eine Chance. Vielleicht hoffst du auf eine Beziehung. Oder du hoffst auf einen Neuanfang in einer Ehe. Vielleicht, und das jetzt berührt das Seelsorgerliche, das weiß ich, hoffst du auf ein Kind. Vielleicht hoffst du darauf, dass es endlich gut wird mit deinen Kindern oder mit deinen Enkeln. Oder zumindest besser. Vielleicht hoffst du auf Erfolg, vielleicht hoffst du auf Zuneigung, vielleicht hoffst du auf Sicherheit. Und wisst ihr was, manchmal geht es bei Hoffnung auch schlichtweg um Leben und Tod. Da hoffen wir, dass es nicht Krebs ist oder nicht Demenz oder nicht Parkinson. Und das große Problem mit solchen Hoffnungen ist, dass uns durchaus bewusst ist, dass wir sterblich sind. Und dass es irgendwann wird es etwas davon sein. Und wenn es nicht das ist, dann ist es was anderes. Und wenn es dann so ist, dann machen wir das, was Menschen machen, wenn ihre Hoffnung enttäuscht wird. Wir lassen unsere Hoffnung schrumpfen. Auf ein Maß, das noch funktioniert. Nochmal ein Frühjahr erleben. Nochmal eine Zeit ohne Schmerzen oder zumindest mit erträglichen Schmerzen. Nochmal ein Fest mit der Familie. Nochmal Abschied nehmen dürfen. Nochmal in den Urlaub fahren. Kleine Hoffnungen, wenn die großen Hoffnungen nicht erfüllt werden. Und die Wahrheit dahinter ist, dass dieses Leben unsere großen Hoffnungen immer nur vielleicht, nur bedingt und nur auf Zeit erfüllt. Und deshalb glaube ich, kann Paulus sagen, auf jemanden hoffen, der den Tod besiegt hat, anstatt die Hoffnung schrumpfen zu lassen. Das ist das Eigentliche. Das ist das Eigentliche. Nicht die Hoffnung anzupassen, sondern die Perspektive. Das ist die Nagelprobe unseres Glaubens. Hoffen wir nur in diesem Leben auf Christus, sagt Paulus, dann sind wir die elendsten unter allen Menschen. Das ist Paulus. So voll aufs Ganze. Wieder mal so, dass ich mir denke, meine Herren, übertreibst du nicht ein bisschen? Die elendsten unter allen Menschen. Ist es denn so schlecht, immerhin in diesem Leben auf Jesus zu hoffen? Ist es so wenig? Und tun wir das nicht täglich, wenn wir ihn mit unseren Bitten belagern? Und dabei ganz oft bei genau diesen Hoffnungen sind. Bei unseren Kindern. Bei der Gehaltserhöhung. Beim Semesterstart. Was auch immer unseren Alltag so prägt. Und beten wir nicht so oft, er möge uns segnen und heilen und stärken und behüten und trösten und erfreuen. Uns und unsere Kinder und unsere Enkel und unsere Ehepartner und unsere Freunde und unsere Gemeinde. Jetzt und hier in diesem Leben. Und das ist schon in Ordnung. Aber ich glaube, Paulus versucht hier diese Perspektive auf Ostern zu öffnen und sagt, es gibt, aber Ostern hat eine größere Hoffnung. Eine größere Hoffnung als vielleicht und nur bedingt und stets und nur auf Zeit. Und deshalb kann Paulus hier so radikal sein. So wie Paulus mich immer mal wieder ärgert. Und so gar nicht diplomatisch formuliert und sagt, das ist schon auch was wert. Sondern dann knallhart sagt, wenn der Horizont deines Glaubens so klein ist, dann bist du der Elendste unter allen Menschen. Weil dann hat sich dein eigentliches Problem nicht gelöst. Dein eigentliches Problem ist damit noch nicht gelöst. Aber Osterhoffnung, sagt Paulus, Osterhoffnung ist größer. Wenn dein Problem keine österliche Hoffnung bekommt, dann lass es doch lieber. Dann ist alles vergeblich. Wenn es keine Auferstehung gibt, das Paulus total radikal, dann ist alles umsonst, sagt er. Wozu, so würde sich selber dann ein paar Sätze später fragen, wozu das alles überhaupt? Wozu tue ich mir das alles an? Wozu sterbe ich eigentlich täglich, wenn das alles nichtig ist? Und ich glaube, wenn wir uns Paulus ein bisschen anschauen, dann kann ich ihn gut verstehen. Und wenn ich dann ein bisschen in mich reinhorche, dann kann ich es auch verstehen. Wozu, fragt sich Paulus vermutlich, jag ich eigentlich durch die Welt? Klebe ich den ganzen Tag Plakate? Mache ich mich lächerlich für Jesus? Investiere ich meine Zeit? Investiere ich in die Mission der Gemeinde? Kriege ich andauernd eins auf die Mütze? Mühe ich mich? Gehe ich Menschen nach? Wenn ich auf nichts hoffe, wenn da nichts kommt, wenn da keine Auferstehung ist, dann lasse ich das doch lieber. Dann lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, wie der Prediger sagen würde. Denn irgendwann, dann ist es der Herzinfarkt oder die Altersschwäche oder Alzheimer und dann ist es vorbei. Und genau so radikal denkt Paulus. Und genau so radikal ist Ostern. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist alles vergeblich. So, und jetzt kommt der Ostergruß. Das große Aber. Und deshalb muss da ein Aber davor. Aber der Herr ist auferstanden. Und da setzt Paulus Widerspruch ein. Nun ist Christus auferstanden. Er lebt. Aber der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das in der jungen Kirche, das ist interessant, manche Dinge werden ja schon in der jungen Kirche besungen. Und manche Stellen, da merken wir, da zitiert Paulus zum Beispiel Lieder. Und es gibt schon aus der jungen Kirche, gibt es schon ganz viele Osterlieder, die genau das besingen. Ich habe euch eins mitgebracht, das ist ein bisschen später, das kommt von Augustinus. Da klingt das dann ungefähr so, wie wenn es cum morte lucatus est mortuus mortem super avit. Als Lebender hat er mit dem Tod gerungen, als Toter hat er den Tod besiegt. Nur ein Weizenkorn wurde ausgesät und starb. Und jetzt ernährt es die ganze Welt. Nur ein kleines Licht war in der Welt und das wurde ausgelöscht. Und jetzt geht es als helle Sonne über allen Menschen auf. So wurde damals schon Ostern besungen. Es klingt wie unser Anfang des Gottesdienstes, oder? Und was ich so schön daran finde, ist, dass es an Superlativen nicht zu übertreffen ist. Also da wird ein Gott besungen, der alles in allem ist, ein kosmischer Gott. In Raum und Zeit alles einnimmt. Keine kleine Perspektive, sondern die Ostersonne schlechthin. Es klingt wie ein Lobpreislied aus dem 21. Jahrhundert. Es ist Augustinus. Das ist Ostern. Da wird nichts klein gedacht, schon damals nicht in den Osterliedern, sondern da wird der gesamte Horizont wie so ein Vorhang zur Seite gezogen. Und dann haben wir den Blick auf diese Hoffnung. Das ist das, was wir feiern. Den auferstandenen Herr. Und so sollen wir auch leben dürfen. Und wenn er auferstanden ist, macht Paulus weiter, dann ist nichts mehr vergeblich. Dann sind wir nicht mehr elend. Das ist die Rückseite. Dann ist alles sinnvoll. Und dann ist alles wichtig. Dann ist dein Einsatz wertvoll. Dann ist deine Zeit unendlich wertvoll. Dann ist deine Kraft wertvoll. Dann ist deine Freude wertvoll und dein Ärger. Das, was du machst und das, was dir Mühe macht, ist wertvoll. Dein Verzicht ist wertvoll und das, was du gibst, ist wertvoll. Nichts davon ist vergeblich. Nichts davon. Nicht das Kleinste, nicht das Ungesehenste. Nicht das, was kein anderer wahrnimmt. All diese kleinen Dinge, all diese kleinen Momente, all diese kleinen Mühen, all diese kleinen Versuche, die sind dann ein Teil dieses großen Osterliedes. Das macht nicht alles immer einfacher. Weil das heißt, wir können tatsächlich, wir dürfen, wir sollen nicht selbstbezogen leben. Wenn das wahr ist, wenn das die große Perspektive ist, wenn alles relevant ist, dann ist nichts einfach nur irrelevant und privat. Dann hat alles seinen Platz. Und damit hören die Probleme nicht auf, damit fangen sie eigentlich manchmal erst an. Da höre ich auf Gottes Willen und finde es richtig und gut, ihn zu tun, und es wird damit nicht einfacher. Da werde ich kritischer mit unkritischen Selbstverständlichkeiten unserer Gesellschaft und unserer Zeit. Und es wird damit nicht einfacher. Wenn er nicht lebt, dann ist das alles egal. Wenn er lebt, dann ist nichts davon umsonst. Aber, er lebt. Und mit diesem lebenden Herrn gehen wir auf unser Ostern zu. Du gehst auf dein Ostern zu. Weil wisst ihr was, es geht nicht um den privaten Sieg eines Mannes aus Nazareth über den Tod. Den würde ich ihm ja gönnen. Nach dem Leben, wirklich, würde ich ihm das sowas von gönnen. Aber damit würde dein Leben und mein Leben keinen Zentimeter besser. Aber Ostern hat weniger mit einem einmaligen Ereignis zu tun, sondern vielmehr mit einem Siegeszug. Mit einem verflixt langen Siegeszug. Also sowohl zeitlich als auch räumlich. Wart ihr schon mal bei so einem Festzug dabei? Ich weiß ja nicht. Narren, Fasching oder hier in Hall bei den großen Festen. Bei uns in Biberach das Schützenfest. Wo du das Gefühl hast, es hört nicht mehr auf. Noch ein Wagen, noch eine Gruppe, noch ein Spielmannszug, noch ein Wagen, noch eine Gruppe. Ja, Ostern, das wird der längste Siegeszug aller Zeiten. Ich habe da ein bisschen bei Michael Herbst geklaut, bei meinem Prof. Der vergleicht Ostern mit dem Domino Day. Kennt ihr noch Domino Day? Nee. Oh, Mist. Falsche Generation. Schande. Ja, war irgendwann mal das eine Sendung, wo im Öffentlich-Rechtlichen zu viele Dominosteine aufgestellt wurden. Viel zu viele Dominosteine. Ja? Riesige Landschaften, Bilder aus Dominosteinen. Mit einem Domino-Day und mit einer Parade. Also jetzt wisst ihr, was Domino-Day ist, so ungefähr. Ja? Diese Dominosteine, das Tolle ist, die stehen alle und du siehst nicht viel davon. Und dann darf irgendwer einen Dominostein anstoßen. Zum Beispiel Shania Twain, ja? Oder sonst irgendein Promi, den man da so eingeladen hat, stößt dann einen Dominostein an und plötzlich legt sich das alles. Und zwar in einer wunderbaren Ordnung. Es braucht nur einen Dominostein. Und dann entstehen Bilder. Weil diese Dominosteine bunt sind. Du siehst es von oben nicht so richtig, aber wenn die dann hinfallen, dann plötzlich entstehen ganze Bilder. Weil einer den Anstoß gibt, fallen alle. So, genau so ist es mit Jesus. So beschreibt es Paulus hier, wenn er beschreibt, dass er der Erste unter den Entschlafenen ist. Es ist eine komische Formulierung, Entschlafene. Er sagt nicht Verstorbene. Und da steckt auch schon wieder ganz viel Auferstehungshoffnung drin und sagt im Prinzip, weil er auferstanden ist, deshalb kommen alle anderen hier hinterher. Wie Domino Day. Alle, die zu Christus gehören. Ostern ist also nicht zu Ende, nur weil der erste Stein gefallen ist. Ostern hat mit dem ersten Stein erst begonnen. Ostern ist nicht zu Ende, es macht nur etwas Pause. Ostern ist genau dann zu Ende, wenn wir alle in einer großen Parade hinter Jesus herziehen. Dann ist Ostern zu Ende. Und auch das können wir uns doch direkt vorstellen, oder? Da kommen die Kinder von Bethlehem, die Herodes umgebracht hat. Dahinter kommen die Märtyrer aus dem ersten Jahrhundert. Da kommen zusammen vielleicht mit den Märtyrern aus dem 21. Jahrhundert aus Nordkorea. Da sind die ersäuften Täufer irgendwo. Da ist irgendwo Wichern mit dabei. Der schiebt wahrscheinlich einen leeren Rollstuhl. Einfach so aus Nostalgie. Weil der Insatze, der macht längst Anbetungspurzelbäume. Und da sind die namenlosen Christen aus allen Ländern, die den Kopf nicht heben durften. Sie sind da. Und sie alle gehören diesem einen Osterkönig. Da ist diese Witwe, die ihr eines Schärflein gegeben hat. Und die darf auf einem der Kamele reiten von einem der Weisen aus dem Morgenland. Irgendwo mittendrin, wisst ihr, wer mittendrin dabei ist? Brigitte. Die ist mittendrin dabei. Die hat nämlich genau diesen Moment heute Morgen genutzt. 5.45 Uhr. So als wollte sie einfach direkt mitgehen. Und dann sind da die Leute aus der Glocke, die sind auch da. Und die Leute aus der Matthäusgemeinde, die sind da. Und die aus dem Gospelhaus sind da. Und die aus dem Vineyard sind da. Und die aus der NRK und die Methodisten. Und die in keine Gemeinde gehen, die sind auch da. Und die aus dem Aschenhausweg, die sind auch da. Und irgendwo ist auch die EFG. Und wisst ihr, was das Beste ist? Es ist wie Domino Day. Alle hängen an ihm. Und da wird ein großes Bild draus. Wenn nichts vergeblich ist, dann gibt es nichts Wichtigeres, als dass Menschen das hören. Als dass Menschen das erfahren, dass es einen Sieger über den Tod gibt. Und dass die Türen und Tore jedem offen stehen, der sich anschließt. Dann hängt eigentlich am Ende alles einzig und allein an einer Frage, nämlich zu welcher Familie gehörst du? Gehörst du zu Adams Familie oder gehörst du zu Jesus Familie? Gehörst du zur Beerdigungsgesellschaft Adam und Söhne oder gehörst du dieser österlichen Parade an? Und dann folgt der letzte Akt dieses großen Osterdramas. Ihre Majestät, der Tod, muss abdanken. Der letzte Feind, der Tod ist vernichtet. Und erst wenn der abdankt, dann erst ist Ostern vollends vollendet. Erst dann wird Jesus zum Vater gehen und wird ihm alles übergeben und er wird ihm sagen, es soll dir gehören. So, und wie die beiden so sind, können sie es nicht lassen, einander die Ehre zu geben. Und der Vater gibt es dem Sohn zurück und der Sohn, der gibt es dem Vater und der Vater ist alles in allem und es ist wunderbar und der Heilige Geist wird ganz viele Schlichtungsschwierigkeiten haben zu klären, wer von den beiden jetzt was darf. Und die Geschichte hat kein Happy End für den Tod. Ostern heißt nicht, dem Tod noch ein paar Tage abzutrotzen und nochmal die kleine Hoffnung ein bisschen zu verschieben. Und es ist und es bleibt so. Der Tod, der stößt uns in die Verhältnislosigkeit. Der beendet Beziehungen. Der reißt auseinander und er macht kaputt. Und ich bin heute Morgen traurig, dass Brigitte gegangen ist. Und ich weiß, andere Menschen sind es auch. Und das bleibt in diesem Leben und in dieser Welt die Realität des Todes. Und deshalb hat Ostern immer noch einen Doppelpunkt zu setzen. Der Tod tut genau das Gegenteil von dem, was Jesus tut. Exakt das Gegenteil. Und Ostern ist erst dann zu Ende, wenn der Tod ein für alle Mal zu Ende ist. Dann ist Ostern zu Ende. Deshalb beschönt hier auch Paulus nichts, wenn er über den Tod spricht, sondern er sagt, der Tod, der kommt nicht als Freund, der kommt auch nicht als Erlöser. Das ist Unsinn. Wenn wir so reden, dann hat der Tod schon mitten im Leben was kaputt gemacht. Er bleibt der Todfeind. Das bleibt er. Ganz am Ende, in den letzten Dingen, da geht es dann nur noch um ihn. Aber das ist keine Schlacht mit offenem Ausgang, sondern es ist ja eine, die schon gewonnen ist. Es ist eine, die vom ersten Ostern an schon gewonnen ist. Es ist ein Showdown, dessen Ende schon in einem kleinen Friedhofsgarten, in einem leeren Grab vor 2000 Jahren beschlossen wurde. Und seitdem ist entschieden, wer siegt. Und dann dürfen wir mitziehen in dieser Parade. Und dann dürfen wir den Ostergruß rufen. Und wir dürfen sagen und wissen und fühlen mit ihm, er lebt und wir sollen auch leben. Das ist Ostern. Lasst uns das genau so groß feiern und genau so groß denken, keinen Zentimeter kleiner. Und da, wo ihr eure Hoffnung kleiner macht, weil die große Hoffnung nicht mehr möglich ist, da gibt es eine Hoffnung, die ihr entgegenhalten dürft, genau diesen trotzigen Ostergruß. Wenn Jesus nicht lebt, dann ist alles vergänglich. Aber der Herr ist auferstanden. Halleluja.